Wir wollen beten. Ja, lieber Vater, es ist zutiefst so, wie wir am Schluss gesungen haben. Wir können dir nichts bringen. Und doch dürfen wir alles von dir erwarten. Du gibst uns Gnade um Gnade und beschenkst uns. Und wir dürfen in dir, Herr Jesus, das Leben haben. Das wahre, das wirkliche Leben, das du selbst bist. Und so hast du dir auch für diese Nachmittagsstunde etwas vorgenommen. Danke, dass wir dir begegnen dürfen, in deinem Wort lebendig gemacht durch deinen Geist. Danke, dass diese Stunde eine Arbeitsstunde deines Geistes an unseren Herzen ist. Danke, dass du dir diese Mühe machst. Danke, dass du in deiner Liebe investierst, hinein in diese Stunde und auch in diese Tage. Und so wollen wir nicht an dem vorbeigehen, was du uns vor die Augen, vor die inneren Augen stellen möchtest. Danken dir für all den Trost und die Ermunterung und den Zuspruch. Danken dir aber auch dort, wo du uns zu Recht kritisierst, aus deiner Liebe heraus. Und nun nimm in deiner Treue auch diese Stunde in deine Hand. Wir bitten dich für unseren Bruder, wir bitten dich für uns. Es ist deine Stunde. Du bist der Herr und wir wollen hören. Amen.
In der Situation damals in Antiochien überführt Paulus Petrus und die anderen Judenchristen, indem er sie bei ihrem zum Glauben kommen behaftet. Wir, obwohl wir doch Juden sind und nicht Heiden von Geburt, obwohl wir doch eigentlich denken, dass wir etwas Besonderes sind, auch wir sind gläubig geworden an Jesus Christus. Warum haben wir das als Juden getan? Nun, wir haben mit unserer Bekehrung zu Christus zugegeben und eingestanden, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann aufgrund seines gelebten Lebens. Kein Mensch ist vor Gott gerecht. So sagt es schon Psalm 143. Und deshalb sind auch wir als Juden im Glauben an den Christus, der aus Liebe für uns starb, zum Glauben gekommen. Heute Morgen haben wir uns also beschäftigt mit dem zum Glauben kommen. Wie kommt man zum Glauben? Man kommt zum Glauben, indem Gott einen sucht und findet. Man kommt zum Glauben geschenkweise. So sagt es Paulus in Römer 3, 23, 24, unübertrefflich. Alle haben sie gesündigt, Juden wie Heiden. Alle sind getrennt von der Herrlichkeit Gottes, entbehren die Herrlichkeit Gottes, für die wir eigentlich als Adam und Eva geschaffen waren, teilzuhaben an Gottes Herrlichkeit. Und als diese von Adam herkommende Menschen, die von sich aus getrennt sind von Gott, als dem Leben und der Liebe, heißt es in Vers 24, und genau diese, nämlich diese Sündigenden, diese, die keine Herrlichkeit Gottes haben, sondern sie entbehren, die werden gerechtfertigt. Wie? Erstens, geschenkweise. Geschenkweise gerechtfertigt. Das heißt begnadigt. 3,24 Römerbrief. Wir werden gerechtfertigt als Geschenk. Und wäre das nicht schon eindeutig, es wird noch hinzugesetzt, ausschließlich durch seine Gnade. Geschenkweise aus Gnade. Das heißt, uns wird das ewige Heil völlig bedingungslos und voraussetzungslos geschenkt. Und dieses Annehmen als Geschenk, das nennt Paulus Glauben. Glauben bedeutet, sich von Gott beschenken lassen. Glauben bedeutet, aus Gottes Gnade leben. Glauben bedeutet, wie wir es vom Hebräischen her sagen, sich festmachen in Gottes Gnade und Liebe. Und die ganz Wachen unter euch, die sich noch an gestern Abend erinnern, merken eine seltsame Entsprechung vom Lukas-Evangelium und dem Römerbrief des Paulus. Wie kann ich mit Gott leben, indem ich mich von ihm beschenken lasse? Und so ist es ganz konsequent, dass Paulus auch das Zustandekommen des Glaubens nicht etwa mit dem freien Willen des Menschen verbindet, sondern bevor ein Mensch sich überlegt, soll ich oder soll ich nicht, überhaupt erst zur Evangelisation gehen. Und ist er bei der Evangelisation, soll ich hinhören oder einschlafen? Und bevor er sich entscheidet, ob er anschließend noch jemand anspricht, bevor all dies geschieht, haben die Engel im Himmel den Ablaufplan schon längst durchgelesen und wissen, was an diesem Abend passiert. Das Befreiendste beim zum Glauben kommen ist die Erkenntnis, lange bevor wir Gott in den Blick nehmen, hat er uns schon im Blick. Und so wie es Paulus in Römer 8, 28 folgende als goldene Kette, sagen wir, darstellt, haben wir überhaupt unsere Heilsgewissheit erst richtig fundiert. Er liebt uns vollkommen. Er hat sich uns auserwählt. Das heißt, er hat sich uns namentlich vorgenommen und lange bevor wir geboren waren, gesagt, diese Frau, diesen Mann will ich ans Ziel führen. Und wenn Gott einen auserwählt, dann bestimmt er ihn, das Ziel zu erreichen. Und sein Ziel ist, dass wir Ebenbild Jesu Christi werden. Das Ziel hat er sich in den Kopf gesetzt. Wir wissen es auch gar nicht. Und wir wissen noch lange nicht, wie wir da hinkommen. Aber er hat dieses Ziel schon. Und wenn er sich dieses Ziel vorgenommen hat, dann beruft er den Menschen auch. Und wenn er ihn beruft, dann rechtfertigt er ihn auch. Und wenn er ihn rechtfertigt, dann verherrlicht er ihn auch. Das heißt, dann lässt er ihn jetzt schon an der Herrlichkeit teilhaben, mit allen Anfechtungen, mitten in diesem Leben. Und er wird uns endgültig verherrlichen. Heilsgewissheit, so haben wir heute Morgen geschlossen, ist nicht Selbstsicherheit. Heilsgewissheit ist Christusgewissheit. Das dürfen wir wissen. Es gibt eine falsche Bescheidenheit. Das ist nämlich die Bescheidenheit, wenn ich sage, ich zweifle an der Treue Gottes. Das ist nicht Demut, das ist Hochmut. Gott hat dir zugesagt, ich komme mit dir ans Ziel. Koste es, was es wolle. Und Gott weiß, was er sagt, wenn er sagt, koste es, was es wolle. Denn er hat den Preis schon bezahlt. Er, der seinen eigenen Sohn gegeben hat, Römer 8, 32. Und hat damit das Teuerste gegeben. Denn für Eltern ist es schlimmer, die Kinder leiden zu sehen, als wenn sie es selber tun könnten. Nicht? Wenn ihr als Eltern das zweijährige Kind zum Arzt bringt, dann wäre es euch lieber, ihr dürft euch die Spritze geben lassen, weil das dem Kind ja nicht erklären könnt. Nicht? Das Teuerste hat er gegeben. Wie viel leichter, wie viel lieber wird er uns all das andere geben, was Gott nichts mehr kostet. Denn Christus hat schon den Sieg errungen. Der Rest ist nur noch Siegesfeier, Verteilen von Lorbeerkränzen, eines Sieges, der schon geschehen ist. Ich habe es schon gestern Abend angedeutet, dass ihr ein völlig anderes Leben haben könntet, ohne etwas anders zu machen. Ihr müsstet nur ein bisschen mehr wissen von dem, was ihr schon wisst. Etwas erkennen von dem, was ihr schon zitieren könnt. Wenn wir das, was für uns gilt, ahnen würden, wäre mindestens 90% all unserer Probleme relativiert. Wenn wir von dieser Liebe und Herrlichkeit bestimmt wären. Ihr versteht mich richtig, ich möchte jetzt nicht abheben als Luftkissenboot und sagen, wir haben keine Probleme in der Welt, ich habe selbst genug. Aber wie viele unserer Probleme hängen damit zusammen, dass wir uns immer wieder selbst beweisen müssen. Dass es uns so wehtut, wenn andere uns abwerten. Dass es uns so kränkt, wenn uns die Arbeit misslingt. Dass es uns so kränkt, wenn andere mit sich beschäftigt sind und sich aggressiv verhalten. Das Faszinierende ist, dass das Evangelium uns frei macht durch ein Fundament der Liebe und Gewissheit Gottes. Wir können uns ja verabreden, dass wir dann, wenn wir uns im Himmel treffen, nochmal uns angucken und sagen, haben wir nicht recht gehabt? Nicht? Wie viel war damals überflüssig von all dem? Bis hin zu allen Streitigkeiten. Nicht? Überlegt euch, ob es sich lohnt, mit anderen böse zu sein. Im Himmel werdet ihr euch sowieso entschuldigen. Warum dann nicht gleich? Nicht? Lohnt es sich, dass wir Konkurrenzunternehmen machen? Lohnt es sich, dass wir hier in der Langensteinbacher Höhe der Landeskirche was neiden, die Landeskirche der Langensteinbacher Höhe, die Altpietisten lassen die Neupietisten alt aussehen, die Neupietisten wollen nicht, dass die Altpietisten wieder jung werden, wie sie es gerade tun. Nicht? Lohnt sich dieses ganze Dilemma? Wenn wir vom Himmel aus zurückgucken, kommen wir uns lächerlich vor. Das heißt, Die Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnaden, das ist das Fundament. Ich weiß noch, als ich an meiner Doktorarbeit saß und danach, wir müssen ja zwei so Dinger schreiben, bis man dann endlich Professor ist, nicht? Das dauert ewig. Und dann waren Freunde, am Anfang haben sie gesagt, du hast ein tolles Leben, nicht? Du kannst ja deine Zeit einteilen. Als ich aber das 7. Jahr hintereinander keinen Urlaub machte, weil ich sagte, ich muss das Ding endlich weiterkriegen, da haben sie gesagt, jetzt tust du es nur noch leid. Und die haben gesagt, was tröstet dich denn eigentlich, wenn du 5 Jahre lang an einem Thema arbeitest und das hat immer noch keine Deckel? Und da habe ich gesagt, die Rechtfertigung des Gottlosen. Da haben die mich ausgelacht und haben gesagt, was ist das für ein Quatsch, was hat das mit der Rechtfertigung des Gottlosen zu tun? Nun, wenn ich an meiner Schreibmaschine oder meinem Computer verzweifle und komme nicht weiter und habe den Eindruck, ich arbeite rückwärts, dann trägt nur das Tiefste. Du bist geliebt, wie du bist. Wenn du in deinem ganzen Leben nur Misserfolg hast, ändert das nichts an Gottes Liebe. Wenn du den ganzen Sommer keine Seite weiterkommst an dem, was dir so wichtig ist, ändert das nichts an Gottes Liebe. Wir sind aus Gnaden begnadigt. Wir sind beschenkt mit Gottes Liebe und wir dürfen wissen, dass wir bleibend ihm gehören. Ja, wirklich bleibend. Die, die Gott wirklich selbst ergriffen hat, die lässt er nicht mehr los. Und wir denken an diese Mitarbeiter in Korinth, 1. Korinther 3, die Holz, Heu und Stroh aufbauen, dass wir sagen, da muss doch Gott am jüngsten Tag so richtig reinschlagen. Nein, er selbst wird gerettet werden. So sehr sein Lebenswerk natürlich dann hinfällig ist, nicht die Frucht seines Lebens ist dann nicht da. Aber wir werden am jüngsten Tag auch nicht unsere Kronen haben, um damit eitel rumzulaufen und gegenseitig uns die Diamanten in der Krone abzuzählen. Nach dem Motto, Andreas, du hast ja noch einen mehr als ich, wie hast du das denn geschafft? Ist das die gute Schwarzwaldluft oder so? Sondern unsere Kronen haben wir ja nur, damit wir sie am jüngsten Tag Christus zu Füßen legen, um ihn zu verehren. Da oben gibt es keine Eitelkeit. Da gibt es auch keine Säulenheiligen mehr und keine Treppless-Wettbewerbe. All das spielt da keine Rolle mehr. Es geht dann alleine um Christus. Wir könnten eigentlich hier einen Schnitt machen für den heutigen Tag. Ich will meine Referenten morgen nicht beleidigen. Für heute einen Schnitt machen und sagen, das würde eigentlich schon genügen, um glückselig zu sein für alles, was wir hier auf der Welt erleben. So wichtig ist die Erkenntnis, dass wir aus Gnaden vor Gott gerechtfertigt sind und er uns vollkommen liebt. Selbst wenn sich an unserem Leben überhaupt nichts ändern würde, wir dieselben Fehler immer wieder neu machen, dieselben dummen Gefühle hätten, wenn die Erinnerungen unserer Vergangenheit, die Albträume immer wieder kämen. Das heißt, wenn nichts in dieser Welt saniert würde und wir nur den Zuspruch seiner Liebe hätten, wäre das schon Grund genug, glückselig zu sein. Aber wir machen natürlich weiter. Es bleibt nicht so. Wir werden gerechtfertigt, um als Gerechtfertigte unseren Glauben zu leben. Und das soll das Thema heute Mittag sein. Es war die Stärke des beginnenden Pietismus, dass er erkannte, dass Glauben nicht nur bedeuten kann, die richtige Dogmatik zu haben. Glauben, dass man also das lutherische Dogma festhält, die Bekenntnisschriften lernt und dann nach dem Konfirmandenunterricht mit dem kleinen Katechismus im Kopf sagt, jetzt haben wir alles abgehakt, jetzt leben wir einfach weiter, wie wir sind. Der Aufbruch des Pietismus und der Erweckungsbewegungen war, dass Glauben lebbar ist, dass Glauben das ganze Leben verändert und prägt, den Alltag neu gestalten und erfüllen kann. Die spannende Frage ist nur, wie sieht das Glauben als Leben nun aus? Wie macht man das, als Gerechtfertigter zu leben? Paulus hat Petrus in seinem Wanken und den Jakobusleuten ja offensichtlich gesagt, ihr habt die falsche Weiche gestellt, ihr lauft in die falsche Richtung. Denn ihr sagt, zu Christus muss das Gesetz hinzukommen. Das Gesetz behaftet uns bei dem, was wir sind. Und die Jakobusleute haben gesagt, Christus und das Gesetz. Paulus sagt, Christus alleine genügt. Und dies führt er nun aus in Vers 18 bis 21. Galater 2, Vers 18 bis 21. Ich nehme Vers 17 noch dazu, weil das die Überleitung von heute Morgen war. Wenn demnach auch wir selbst, nämlich wir Judenchristen, bei unserem Streben, in Christus gerechtfertigt zu werden, auch selbst als Sünder erfunden wurden, ist dann etwa, wie die Gegner des Paulus sagen, ist dann etwa Christus ein Diener der Sünde? Wenn Christus also Tischgemeinschaft mit Sündern hat, wenn Christus die Gottlosen rechtfertigt, bringe ich dann Christus selbst in die Sphäre der Sünde? Paulus sagt, absolut nicht, ganz und gar nicht. Denn nur wenn ich das, was ich niedergerissen habe, was ich für ungültig erklärt habe, nämlich den Gesetzesweg, wenn ich diesen Gesetzesweg wieder aufbaue, für gültig erkläre, dann erweise ich mich als Übertreter. Denn ich, Paulus, bin durch das Gesetz, die Sinai-Tora, das Gesetz des Mose, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz, gestorben, damit ich Gott lebe. Hört das mal als Judenchristen. Ich bin dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch, das heißt in meiner irdischen Existenz lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich in den Tod dahingegeben hat. Paulus sagt, das, was ihr macht, dass ihr zu Christus jetzt aufs Neue ein Gesetz, das Gesetz des Mose oder ein anderes Gesetz hinzusetzt, ist ein Rückfall in die alte Zeit. Ihr bringt euch in eine neue Sünde, ihr macht euch neu zu Übertretern. Und Paulus sagt etwas, was im Munde eines Juden fast kaum verständlich ist. Er sagt, ich bin dem Gesetz gestorben. Ich bin dem Gesetz gestorben. Was ist Gottes Gesetz? Nun, es gibt Theologen, die sagen, das Gesetz des Mose sei nach Paulus ein dämonisches Gesetz von abgefallenen Engeln. Das ist Quatsch, das meint auch Galater 3, Vers 19 nicht. Das Gesetz ist für Paulus selbstverständlich das Wort Gottes. Aber das Gesetz ist das Wort Gottes als der Wahrheit über unser Leben. Das Gesetz behaftet den Menschen bei dem, was er selbst ist. Das Gesetz behaftet den Menschen bei dem, was er selbst ist. Und insofern kann das Gesetz kein Leben bringen, nicht vor der Bekehrung und nicht nach der Bekehrung. Oder man kann es auch so sagen, das Gesetz ist wie die Gebrauchsanweisung. Haben wir Motorradfahrer unter uns? Autofahrer aber, Motorradfahrer, na wunderbar, dann für ihn ein Beispiel. Angenommen, wir hätten eine Gebrauchsanweisung für eine richtig schwere Maschine. Und wir haben aber keine Maschine, wir haben kein Motorrad, für die, die nicht wissen, was eine Maschine ist. Nicht? Wir haben kein Motorrad, also nur die Gebrauchsanweisung. Und jetzt setzt sich einer auf sein Fahrrädle und sagt, jetzt will ich mal gucken, was ich mit dieser Gebrauchsanweisung anfangen kann. Da steht also drin, der erste Gang geht bis 40, der zweite geht bis 80, der dritte geht bis 160, der vierte geht bis 210, der fünfte geht bis 250, da wird abgeriegelt. Okay, sagt er, nimmt sich den nächsten Berg, steigt aufs Fahrrad und fängt an. Gebrauchsanweisung vorne festgeklemmt, nicht? Und dann macht er los. Erster Gang, klar, volle Kanne. Aber bei 40, jetzt aber schnell schalten, nicht? Zweiter Gang, bei 80, ja, da kommt er schon ins Schwitzen. Und dann bei 250 abgeriegelt, er fährt mit seinem Fahrrad zur Werkstatt und sagt, meins regelt schon bei 70 ab, nicht? Da kommt nichts mehr. Was ist der Fehler? Eine Gebrauchsanweisung für ein Motorrad ist nur eine Gebrauchsanweisung für ein Motorrad. Lass das Motorrad weg und die Gebrauchsanweisung ist wertlos. Das Gesetz Gottes zeigt dem Menschen, was er nicht kann. Denn der Mensch hat gar nicht die Voraussetzungen, das Gesetz Gottes zu halten. Und das Gesetz ist auch gar nicht gegeben, dass wir es umsetzen. Weil Gott weiß, dass wir von uns aus nicht vollkommen lieben können. Wir brauchen es auch gar nicht. Das Gesetz entlarvt den Menschen in seiner Unfähigkeit. Das Evangelium, das in der Tat beschreibt nicht nur, was Gott mit uns vorhat, sondern es enthält selbst die Dynamis, die Dynamik, die Kraft, die Energie, um das umzusetzen. Das Gesetz sagt, was Gott will. Das Evangelium befähigt uns, es zu tun. Inhaltlich kann man sehr wohl sagen, wie es ja auch Paulus in Galater 5, Vers 14 sagt. Natürlich gibt es Übereinstimmungen zwischen dem Gesetz und dem Evangelium. Im Gesetz steht auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das können wir im Evangelium gut wiederholen. Nicht? All dies wird wiederholt. Und Paulus zählt die Frucht des Geistes auf in Galater 5, 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und setzt ironisch dazu, gegen all das ist das Gesetz auch nicht. Nur das Gesetz hat nicht die Kraft, es in uns zu verwirklichen. Das hat nur das Evangelium. Das, was am Gesetz nicht stimmt, ist nicht das Gesetz, es sind wir. Das Gesetz trifft auf Menschen, die nicht selber Gott sein können und dies auch gar nicht sein sollen. Nun steht hier ja etwas, was zunächst mich als jungen Christen etwas in Verlegenheit brachte. Und ich habe es vorwärts und rückwärts ausprobiert und es hat nicht gleich geklappt. Es heißt hier, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Am Ende von Kapitel 6 sagt er noch einmal, ich bin der Welt gekreuzigt, die Welt ist mir gekreuzigt. Als ich neu bekehrt war, war ich zunächst noch ganz im Überschwang, wie gestern die Frau, beschenkt und dankbar und habe gesagt, jetzt hat mir Gott so viel geschenkt, jetzt möchte ich ihm doch auch möglichst viel zurückschenken. Also ich habe mich in meiner Jungschar noch stärker eingesetzt, habe versucht in der Schule noch ein besseres Vorbild zu sein und habe versucht ein gutes Christsein zu leben. Aber je mehr ich mir selber und Gott versprochen habe, desto mehr ging es schief. Je mehr ich versucht habe, mit meinen Mitschülern, mit meinen Lehrern über den Glauben zu reden, desto verkrampfter und stotternder kam das Ganze raus. Und ich hatte den Eindruck, irgendwie ist das eine Spirale. Du verkrampfst total in deinem Glauben. Ich habe gedacht, also an Gott mag es ja nicht liegen, dann kann es nur an dir liegen. Und dann habe ich gesagt, also musst du dich neu bekehren. Ich weiß nicht, wie viel Schuhe ich abgelaufen habe bei Evangelisationen, um immer wieder nach vorne zu gehen oder in die Nachversammlung und zu sagen, jetzt habe ich mich neu entschieden. Es gibt so ein Bibelanstreichsystem von mir, da gibt es für Wiedergeburt ein Sternchen mit einer hochgesetzten 2. Das habe ich damals erfunden in meiner Verzweiflung, dass ich nämlich sagte in meinem Tagebuch, bisher war das noch nicht Wiedergeburt, das kann man nicht ernsthaft so nennen, aber jetzt heute, die Bibelarbeit war so gut, die Glocken haben so schön geläutet, der Prediger hat so schön gepredigt, ich war so ganz bei mir, heute habe ich wirklich neu angefangen, heute bin ich wiedergeboren. Ich weiß nicht, wie viel 7, 8 oder 9 solche Sternchen mit einer hochgesetzten 2 sich in meinen damaligen Kalendern fand, ich habe nur noch einen aus der alten Zeit aufgehoben. Woran lag's? Also, ganz klar, der alte Adam ist zu lebendig, du musst absterben. Das heißt, wenn mein altes Ich mir im Weg steht, versuche ich, das alte Ich klein zu machen. Und so haben sehr viele Christinnen und Christen im Lauf der Zeit versucht, sich selbst zurückzunehmen. Heiligung als Selbstrücknahme. Heiligung als Selbstverleugnung. Der Punkt ist, das kann man erfolgreich treiben. Du kannst dich so fertig machen, dass du beim Rasieren immer den Spiegel abhängen musst, weil es nicht mehr aushältst, dich anzugucken. Du kannst dich so fertig machen, dass du alle möglichen seelischen Probleme bekommst. Aber ist das Evangelium? Führt das zum Ziel? Es ist das große Missverständnis, dass wir wachsen im Glauben, wenn wir selber kleiner werden. Gott ist nicht so klein, dass wir klein bleiben müssen, damit er sich groß fühlt. Das gibt's manchmal bei Schülern und bei Lehrern. Nicht, dass ein Lehrer selbst so schwach ist in seinem Selbstbewusstsein, dass die Schüler immer klein bleiben müssen. Das gibt's manchmal auch bei Eltern und Kindern, dass Eltern ihre Kinder nicht groß werden lassen können, sondern dass irgendwo man immer an Weihnachten sich wieder in der alten Rolle findet. Nicht? Und die Geschwister streiten sich auch wieder wie im Sandkasten. Nicht? Die alten Rollen funktionieren immer noch. Aber Gott ist nicht ein schwacher Vater. Gott ist nicht ein Lehrer mit Minderwertigkeitsgefühlen, dass ich dumm spielen muss, damit er sich groß fühlt. Gott liebt dich vollkommen. Gott will dich doch gerade fördern und entfalten. Gott hat nichts gegen deine Persönlichkeit. Und selbst als die Welt in den 80er Jahren die Selbstentfaltung entdeckte, ganz selbstverliebt, nur noch das Selbstthema hatte, hatte sie an einem Punkt ja recht, dass ein Mensch nicht gesund sein kann, wenn er ständig gegen sich selber lebt. Es stimmt nicht, dass Heiligung selbst abtöten bedeutet. Ein Christ wächst im Selbstbewusstsein, im Mut, in der Lebensfreude. Ein Christ wächst in der Zuversicht, in der Ausstrahlung. Er wächst sogar in den Möglichkeiten seines Umfelds, seiner Sozialbeziehungen und seines Berufes. Christsein bedeutet Lebensentfaltung. Was aber dann verstehen wir hier falsch? Nun, Paulus sagt gar nicht, ich habe mich selbst gekreuzigt. Und hier haben wir immer eine seltsame Mischung von Luther und Paulus. Bei Luther wissen wir, dass er aber vor seiner Bekehrung sich selbst gegeißelt hat als Mönch, weil er dachte, er könnte sich selbst, wenn er den Himmel schon nicht verdient, durch Selbstkasteiung, Selbstabwertung Gott gefälliger machen, quasi seiner Gnade entsprechen durch Selbstdemütigung. Aber Luther hat in der Reformation ja erkannt, dass man sich bei Gott nicht einmal durch Selbstabwertung empfehlen muss. Gott liebt uns so, wie wir sind. Nein, nicht wir sind dem Gesetz gestorben. Nicht wir müssen Gesetz und Sünde absterben, sondern Christus ist an unserer Stelle für uns gestorben, aus Liebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Was meint er damit? Hatte er die Wundmale Jesu? Nun, im übertragenen Sinne endet der Galaterbrief damit, aber das spielt an darauf, dass er im Gefängnis leidet, dass er verfolgt wird, die Striemen der Auspeitschung auf dem Rücken hat. Paulus hatte nicht die Wundmale. Er ist nie gekreuzigt worden, wohl auch nicht hingerichtet, wie die Tradition sagt. Er ist ja dann mit dem Schwert getötet worden. Das heißt, was Paulus meint, muss etwas anderes sein. Nur einer ist für Paulus, nur einer ist für dich gestorben. Jesus Christus. Und weil wir nun, Paulus, wie du, wie ich, im Glauben in Christus sind, weil wir mit ihm verbunden sind und der himmlische Vater uns einzieht mit ihm, in wir mit ihm, gilt alles das, was für Christus gilt, auch für uns. Das heißt, wir sind so sehr in Christus, dass sogar sein Kreuz und seine Auferstehung für uns gültig sind. Und das, was ich damals als 17-Jähriger immer überlesen hatte, war, dass hier nicht steht, der Hans-Jochen Eckstein muss sich selber kreuzigen, um immer heiliger zu werden, sondern es steht, Christus ist der eine und sein Kreuz reicht aus. Christus hat kein unvollkommenes Heil geschaffen. Alles, was du brauchst, um erfüllt zu leben, ist in seinem Kreuz und seiner Auferstehung eingeschlossen. Es ist quasi so, als würde man ein Glied wie den Daumen anpflanzen, denn so ist das Bild in Römer 6. Wir sind eingepflanzt in Christus, quasi wie ein Glied. Und würde man das tun, bald kann man das ja wohl schon, wenn die Entwicklung der Medizin so weitergeht und man hat ein Glied verloren, ein Ohr verloren, dass man tatsächlich dann ein neu gezüchtetes dann ansetzen kann. Was heißt das für den Daumen? Muss der eingepflanzte Daumen dann alle Sprachen neu lernen? Muss er alle Mathematik neu lernen? Muss er alle Finanzdinge neu lernen? Muss er neu den Führerschein machen? Nein. Wenn du die Daumen einpflanzt, dann hat der Daumen eine kurze Schulzeit. Denn alles das, was für den Kopf gilt, gilt auch für den neu eingepflanzten Daumen. Der ganze Reichtum Jesu Christi steht dir zur Verfügung. Warum aber dann das Bild vom Sterben überhaupt? Nun, Sterben im Sinne von Absterben, so kennen wir es auch aus der Frömmigkeitsgeschichte, hat gar nichts mit Selbstzerstörung zu tun, sondern ist ein rein juristischer Begriff. Ich bin dem Gesetz gestorben, ich bin der Sünde gestorben, bedeutet nämlich, das Gesetz, die Sünde, hat auf mich keinen Anspruch mehr. Es gibt ein gruseliges Beispiel, ich hätte mich nie getraut, das hier zu erfinden, hätte es mir Paulus nicht vorgegeben, in Römer 7. Da ist nämlich eine Frau unglücklich verheiratet, aber nach jüdischem Recht kommt sie nicht raus aus der Ehe. Es gab damals kein Scheidungsrecht für Frauen. Männer konnten die Frauen entlassen, Frauen aber nicht ihre Männer. Es war einseitig. Und Paulus sagt dann zu den Judenchristen, welche Möglichkeit hat die Frau, freizukommen und eine lebenszuträgliche Beziehung einzugehen? Nur den Tod. Ein makaberes Beispiel, aber Paulus konnte manchmal auch makaber sein. Das heißt, nur wenn der Mann stirbt, ist die jüdische Frau frei, eine neue Beziehung einzugehen. Was heißt es, ich bin dem Gesetz abgestorben? Das Gesetz hat auf mich keinen Anspruch mehr. Es darf mich nicht mehr verklagen, weder in meinem Gewissen, noch durch andere Christen, noch am jüngsten Tag aus dem Mund des Widersachers oder wem auch immer. Ich bin abgestorben jeder Anklage, denn Gott hat mich freigesprochen. Und ich bin abgestorben der Sünde. Was bedeutet das? Nun, wir haben ja die Vorstellung, und da muss ich sagen, dass wir die auch als Fromme haben, dass der Mensch als Individuum zu verstehen ist. Gestern sagten wir schon, ich denke, also bin ich, ich schaffe, also bin ich, ich fühle, also bin ich, dass ich als selbstständige Größe. Dabei verkennen wir aber, dass wir so selbstständig gar nicht sind. Auch hier sagen uns Psychologen und Mediziner wieder, dass wir als Menschen viel angewiesener sind, viel stärker beeinflusst sind, als wir uns immer vorstellen. Wir sagen immer, ich kaufe diesen Artikel aus Überzeugung. Quatsch, ich habe mich infiltrieren lassen von der Werbung. Ich kaufe die Schokolade aus Vernunft. Quatsch, aus Vernunft kauft keiner Schokolade. Es ist der Bauch. Nicht? Das heißt, wir sind die ganze Zeit beeinflusst durch Impulse, durch Erziehung, durch Umgebung, durch Angst, durch Gewissen. Wir sind als Menschen gar nicht frei, weil wir so nicht geschaffen sind. Wir gehören zu den Geschöpfen, die geschaffen sind, hin auf ein Wir. Und so kommen wir schon auf die Welt. Säugetiere zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nach der Geburt selbstständig lebensfähig sind. Auch nicht wir als Menschen. Sie brauchen Begleitung und Schutz, sonst könnten sie gar nicht überleben. Von Kängurus las ich, dass sie bis zu einem Jahr in der Tasche ihrer Eltern noch gehalten werden, obwohl schon geboren. Kommt euch das lang vor? Menschenkinder liegen ihren Eltern heute bis zu 30 Jahren auf der Tasche. Und das ist nur eine Form der Abhängigkeit, die wir heute von unseren Eltern haben. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Der Mensch ist fürs Wir geschaffen. Und so sehr wir uns von unseren Eltern emanzipieren sollen und das auch tun, so sehr bleiben wir immer auf Beziehung angewiesen. Das hat Israel im Alten Testament schon längst gewusst. Als Ebenbild Gottes sind wir geschaffen. Ich habe als junger Christ aber Ebenbild immer so verstanden. Christus ist mein Vorbild, Jesus ist mein Vorbild und dem eifere ich nach. Ich habe Nachfolge so verstanden. Ich lese im Neuen Testament, was Jesus gemacht hat. Er hat Feinde geliebt, er hat vergeben, er war ständig für Leute da, er war immer selbstlos und so muss ich es ihm hinterher machen. Aber da bleibst du auf der Strecke, denn du bist nicht Jesus. Bis ich kapierte, dass Ebenbildlichkeit in der Bibel gar nicht nachmachen bedeutet, dass Ebenbildlichkeit nicht Abbildlichkeit ist, sondern Ebenbildlichkeit bedeutet gegenüber Gottes zu sein. Gott und wir, das sind zwei Hälften, die zusammengehören. Und deshalb deute ich das mit meinen beiden halben Händen an. Das gibt eine Kugel, das gibt eine Ganzheit, wenn Gott und Mensch zusammen sind. Und hier bin ich mitten in unserem Text. Denn das, was sagt Paulus? Ich lebe nicht mehr an sich. Ich lebe nicht mehr als das alte, isolierte Ich. Unbemerkt beeinflusst von der Sünde, von anderen Menschen, von Ängsten und Prägungen der Vergangenheit. Das ist tot, dem bin ich abgestorben, dieser Isolation. Das, was mein Leben jetzt ausmacht, ist, dass Christus in mir lebt. Das ist Ebenbildlichkeit. So sagt es Paulus auch in 2. Korinther 3, 17 folgende ins 4. Kapitel hinein. Jesus Christus ist das Ebenbild Gottes. Was heißt das? Dass ich im Angesicht Jesu Christi die Liebe und die Herrlichkeit Gottes reflektieren sehe. Und Paulus führt dort in 2. Korinther 3 und 4 dies nun aus und sagt, und genauso ist es bei uns. Gott hat, wie damals bei der Schöpfung, gesagt, es werde Licht. Und er hat in unseren Herzen das aufleuchten lassen, sodass in unserem Angesicht nun die Herrlichkeit Christi wiedergespiegelt wird. Heiligung bedeutet nicht Jesus nachmachen, sondern Heiligung bedeutet die Einmaligkeit Jesu Christi erkennen und mein Angewiesensein auf ihn und dann offen zu sein für ihn. Wir brauchen nicht das Licht und die Herrlichkeit Gottes aus uns herauspressen. Es ist nichts drin, hör auf zu pressen. Es kommt nichts. Wir sollen sie aufnehmen und reflektieren. Wenn ihr heute Morgen auch als Frühaufsteher unterwegs wart, habt ihr gemerkt, dass es kalt ist. Und ich habe dann gemerkt, als ich plötzlich die Sonne sah, dass ich mich in den Winkel stellte und habe die Sonne mich anstrahlen lassen. Ein Bild, das mich immer wieder fasziniert, gerade im Winterhalbjahr, wenn man sieht, was es bedeutet, sich ins Licht zu stellen. Ein anderes Bild erinnere ich, da war ich zum Frühstück eingeladen, auch bei einer Predigt. Und da war eine Familie mit einem kleinen, verschlafenen Kind, so 2, 3 Jahre. Der kam zum Frühstück rein, noch ganz verklebt in seinen Augen, tastete sich so wie der blinde Bartimäus zu Jesus hin. Also kam da so zum Frühstückstisch und suchte Nähe. Und was machte der? Der setzte sich auf den Schoß seiner Tante und hat es verstanden, ich weiß gar nicht, wie er das anatomisch machte, so viel Fläche, wie er überhaupt hatte, in Deckung zu bringen und möglichst viel Körperwärme abzukriegen. Also man hat den Eindruck, Kinder können fast noch ihre Gliedmaßen aufrollen, um möglichst viel Deckung zu kriegen. Heiligung bedeutet, mit Christus in Deckung zu kommen. Heiligung bedeutet, sein Licht, seine Wärme aufzusaugen. Du kannst sagen, ja, dann nehme ich ja die ganze Zeit nur. Das ist der Eindruck, den du hast. Die anderen gucken dich an und sagen, wie kann einer so gütig sein? Wie kann einer so ausgeglichen sein? Wie kann einer so strahlen? Und du sagst, wenn du es richtig machst, dann nicht zwinkernd, ja, ja, ich streng mich sehr an, sondern du sagst, ich nehme es gar nicht wahr. Ich sitze gerade an einem Artikel, der Mond ist aufgegangen und mir mit ihm ein Licht. Am Mond kann man nämlich lernen, wie es geht. Frag den Mond mal, wo er sein Licht herkriegt. Der sagt, welches Licht? Ich sehe nur die Sonne. Ja, aber du leuchtest doch so schön, nicht? Wir hatten neulich wieder Vollmond, habt ihr das gesehen? Absolut super. Ja, der Mond sagt, ich mache überhaupt nichts, ich lasse mich nur anstrahlen. So werdet ihr Zeugen sein in der Welt. Schau auf Christus und seine Liebe und Menschen werden in dir und deinem Leben Christus sehen. Gott erwartet in seiner Liebe nichts von dir, was er in seiner Gnade dir nicht gibt. Es gibt es nicht, dass Gott dich überfordert. Das, was Gott mit dir vorhat, tut er selbst in dir und durch dich. Und euch fällt das Beispiel von gestern Abend wieder ein. Wodurch bekam diese Sünderin diese überschwängliche Liebe, die die Korrektheit des Pharisäers in den Schatten stellte und beschämte? Indem sie nahm, indem sie empfing. Wir waren vorhin bei Tisch dabei, zu sagen, das Evangelium ist die Ablösung von Religion. Religion bedeutet Verpflichtung des Menschen gegenüber einer Gottheit. Das, was wir im Christsein erleben, ist nicht Religion. Das, was wir erleben, ist, dass wir uns festmachen in Gott und seiner Liebe, um uns von ihm beschenken zu lassen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Heißt das jetzt, dass ich gar nicht mehr Subjekt meines Lebens bin? Bin ich nur noch Handschuh der Hand Gottes? Bin ich Marionette an seinem Band? Nein. Paulus erklärt es, was er meint. Nicht ich, sondern er bedeutet, und das, was ich jetzt lebe in meinem Fleisch, hier meint er nicht mit Fleisch Sünde, sondern in meiner irdischen Existenz, die krank werden kann, die Schmerzen empfindet, die anfällig ist für menschliche Anfeindungen. Das, was ich lebe in meiner irdischen Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Das heißt, Glauben bedeutet im Wir-Leben. Glauben bedeutet im Wir-Leben. Christus lebt in mir, ich lebe in Christus und wir zusammen, wir können Ebenbild sein in dieser Welt. Es hat für mich einen riesen Unterschied gemacht, als ich das erste Mal nicht nach Hause fuhr von einer Freizeit und sagte, jetzt muss ich wieder nach Hause, sondern als ich sagte, jetzt gehen wir nach Hause. Es macht einen Unterschied im Alltag, wenn du beim Zähneputzen nicht fragst, was muss ich heute machen, sondern was wollen wir heute machen? Wenn du nicht sagst, Christus, was erwartest du von mir, sondern was hast du für uns, dich und mich heute vor? Mach Christus nicht mehr Versprechungen, sondern nimm seine Verheißungen ernst. Und merkt ihr, was das bedeutet? Es stellt alles, was wir religiös an Krampf haben, plötzlich auf den Kopf. Wir müssen nicht mehr Angst haben vor der Zukunft. Wir dürfen neugierig sein wie Kinder auf das, was Christus mit uns vorhat. Ja, aber sind wir da nicht ganz passiv, kommt die Standardfrage. Werden wir da nicht passiv? Ja, das Wort passiv hat eine doppelte Bedeutung. Wenn ich passiv meine im Sinne von empfangend, allerdings. Denn wir sind immer Empfangende, weil wir nicht Gott sind, sondern Menschen. Weil wir die Liebe ja nicht erfinden, sondern widerspiegeln. Aber gar nicht passiv im Sinne von untätig. Für mich hat Evangelisation Zeugnis und Engagement angefangen, als ich aufhörte, es zu tun. Und ich weiß, dass eine erste Erfahrung war in der Schule damals, krampfhaft habe ich immer versucht, den Glauben anderen zu bezeugen. Krampfhaft immer darauf gewartet, auch einem Lehrer mal was sagen zu können, was mir wichtig ist. Und es war immer verkrampfter, bis ich an den Punkt kam, dass ich sagte, Christus, ich höre auf. Ich missioniere nicht mehr, ich evangelisiere nicht. So ein Krampf hilft weder dir noch mir. Ich mache die Leute ja nicht frei, ich mache sie ja noch verklemmter, als sie sowieso schon sind. Ich missioniere nicht mehr. Wenn du willst, dann mach du es. Ich stehe dir zur Verfügung. Und 2 oder 3 Tage später kommt ein Klassenkamerad auf mich zu und sagt, Hans-Joachim, du bist doch Christ. Ich habe mal eine Frage an dich. Ich habe damals als 17-Jähriger mit den Tränen gerungen. Der wusste gar nicht, warum, kommen wir heute noch. Warum? Weil ich jahrelang versucht habe, für Gott zu leben und es ging daneben. Und ich habe aufgehört, für Gott zu leben und dann konnte er endlich selber in mir leben. Jetzt meint nicht, dass die ganze Schule sich bekehrt hat in Monaten. Ich war zum Jubiläum später mal eingeladen. Ich gestehe ja, dass es meinem alten wie dem neuen Adam gut tat, als der Direktor sagt, Herr Professor, ich habe mal eine Frage. Und das war dann auch, das hat alte Wunden geheilt. Und das war eine schöne Möglichkeit, weil es um den Glauben ging. Ich habe ein theologisches Referat gehalten, also insofern auch das war dann noch mit eingebunden. Aber mir geht es nicht darum zu sagen, das ist jetzt der Clou, wie wir ein Feuerwerk erleben. Denn auch das ist ja eine alte Fantasie des Adam. Es muss was ganz Besonderes in meinem Leben sein. Ich muss herausragend sein. Warum denn herausragen? Du wirst doch geliebt, auch wenn du nicht herausragst. Du bist geliebt als einer von Milliarden. Mehr kann dich Gott gar nicht lieben. Streng dich doch nicht an. Nicht? Es geht nicht um Erfolg. Es geht nicht um Wichtigkeit. Sondern es geht darum, dass wir das sind, was wir in Gottes Augen sein sollen. Die, die von ihm geliebt sind und anfangen, ihn zurückzulieben. Nicht mehr ich lebe isoliert. Frömmigkeit bedeutet nicht mehr imitieren Jesu Christi. Frömmigkeit bedeutet endlich Ebenbild zu sein, wiederzuspiegeln. Und ich kann nur widerspiegeln, wenn ich mich dem Licht aussetze. Schaut euch Paulus an. Ist der in dieser Liebe Christi, ist der als Ebenbild, als einer, der dem Gesetz abgestorben ist, gleichgültig geworden? Ist der nachlässig geworden? Ich weiß nicht, ob es noch mal einen Christen gab, der so aktiv war wie Paulus. Bei so viel Prügel, die er bezogen hat, so viel Kritik, die er eingesteckt hat, nicht, der kam aus dem einen Gefängnis schwankend raus und ging auf den nächsten Marktplatz in die nächste Synagoge, hat gepredigt, bis er wieder zusammengeschlagen wurde. Der war nicht klein zu kriegen. Wo hat der Mann diese Dynamik her? Nein, es lag weder am Müsli, noch lag es am grünen Tee, sondern es lag bei ihm tatsächlich daran, dass er ganz aus Gottes Liebe lebte. Ich habe nichts gegen Müsli, ich esse selbst welches. Aber das ist nicht mein Geheimnis. Es wird euch enorm befreien, wenn ihr versteht, Glauben bedeutet Ausleben. Ausleben der Liebe Gottes. Und dann wirst du sehen, dass du nicht sterben musst, sondern du erstehst mit ihm auf. Gewiss, wir müssen auch loslassen. Gewiss, es tut auch weh. Aber das, was wir loslassen müssen, sind nicht unsere Hoffnungen, sondern unsere verbohrten Gedanken, dass wir in unserem Leben Gott ersetzen könnten. Dass wir ein kleiner Christus wären, um ihn zu imitieren auf dieser Welt. Es tut weh, Christus an die alte Schuld zu lassen, weil wir sie verdrängen. Es tut weh und beschämt, wenn man täglich beschenkt wird. Aber das sind alles Dinge, die loszulassen einen frei machen. Welches Verhältnis hast du zu dir selbst? Eine Frage, die wir uns heute Morgen am Eingang hätten stellen können. Hätten wir nicht in Frömmigkeit gesagt, ein angespanntes, ein distanziertes, eins, das immer distanzierter wird, Heiligung bedeutet Absterben. Jemand, der von Gott geliebt wird, hat ein positives Selbstverhältnis. Alles, was du gegen dich selber denkst, fühlst und sagst, denkst und fühlst du gegen einen Menschen, den Gott vollkommen liebt. Wenn du sagst, und dennoch ärgere ich mich, dass ich es nicht jedes Mal bedenke, dass ich es immer wieder vergesse, ist schon okay. Aber Gott will dich dahin bringen, dass du nicht stirbst, sondern lebst. All das, was uns vom Leben abhält, das sollen wir loslassen. Und komischerweise, das kann auch mehr wehtun als Gesetz. Das fällt uns oft noch schwerer als Gesetz. Denn Gesetz kann ich mit halbem Herzen erfüllen. Liebe aber kann ich nur mit ganzem Herzen empfangen. Vielen Dank.
Tja, wo gehen eure Gedanken hin? Sie euch mitschreiben, überlegen, wo wollen wir einsteigen im zweiten Teil? Chance zur Aussprache. Also dann fange ich mal an. Ich denke, es wäre mal ganz hilfreich, bei dem Gedankengang nochmal Römer 6 zu erklären. Also gestorben dem Gesetz, das eine, und dann doch den Befehl, lasst nun nicht herrschen über euch. Ja, also das alte Thema, ich lese mal vor, wo das dann vorkommt. Römer 6, so haltet auch ihr dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, das wäre genau der Gedankengang, und lebt Gott in Christus Jesus. Nächster Satz, so lasst nun die Sünde nicht herrschen eurem sterblichen Leibe und leistet auch seinen Begierden keinen Gehorsam. Ach doch, wieder, so könnte man meinen, eine Aufforderung und jetzt gib Gas. Ja.
Ganz wesentlich ist bei dem Verhältnis von Aussage, Indikativ und Imperativ, wie ich den Imperativ, die Aufforderung, verstehe. In der Regel lesen wir das Evangelium als Gesetz. Das heißt, überall, wo du in deiner Bibel ein Ausrufezeichen siehst, meinst du immer, du bist gefragt. Bei Folge mir nach funktioniert das noch. Bei sei sehend oder nimm dein Bett und stehe auf, da fällt es schon schwerer. Und wenn Jesus am Grab vom Lazarus steht und sagt, Lazarus, komm heraus, Ausrufezeichen. Ja. Geht ihr mal auf den Friedhof, stellt euch vor ein Grab und sagt, Lazarus, komm heraus. Was passiert? Irgendein Wurm guckt dich etwas schräg an, wenn er rausguckt, aber sonst passiert gar nichts. Das heißt, alle Befehle im Evangelium sind Schöpfungsworte Gottes. Denn das genau hat Paulus ja in 2. Korinther 3 und 4 erklärt. So wie damals Gott gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht, sagt er auch heute, es werde Licht und es wird in uns Licht. Das heißt, jeder Befehl im Evangelium ist eine Aufforderung, die in uns das wirkt, was sie hervorruft. Das heißt, wenn er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und es steht nicht im Gesetz, sondern im Evangelium, dann sagt er zugleich, das will ich durch dich tun. Bei diesem der Sünde widerstehen und sich nicht regieren lassen von der Sünde, erinnere ich mich daran, dass ich als junger Christ da Kain und Abel gelesen habe, in Genesis 4. Und da sagt Gott ja zu Kain, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Und ich fühlte mich ertappt von Gott bei diesem Bild und habe gesagt, ja, es stimmt. Mir kommt es so vor, als käme die Sünde immer wieder ein aufdringlicher Vertreter an die Tür und würde klopfen. Wie herrschst du über die Sünde? Na, ganz klar. Man lässt die Kette dran, man macht nur ein bisschen auf und tuschelt der Sünde raus, wir kaufen nichts. Wir geben nichts, wir kaufen nichts, wir wollen nichts. Das beeindruckt aber die Sünde nicht, denn sie hat eine bessere Schulung als irgendein Versicherungsvertreter und sie verstrickt dich schon in Diskussionen. Was war falsch an der Lösung? Richtig wäre die Flucht zu Christus. Jeder Zweifel, jeder Gedanke hat nur einen Angriff, der direkteste Weg zu Christus. Und wann immer ich an die Tür ging, war es nur eine Frage der Zeit und die Sünde hatte mich wieder beschwätzt. Herrsche über sie. Lasst euch nicht beherrschen von der Sünde. Was mache ich damit? Nun, wenn ich im Wir mit Christus lebe, laufe ich zu Christus und schütte ihm all meine Zweifel, meine trüben Gedanken, meinen Hass, meine Begierden oder was immer es ist, schütte ich ihm aus und sage, Herr, da ist einer an der Tür, der hat folgende Botschaft. Was machen wir mit dem? Dann hat sie schon verloren, die Sünde. So ging es schon bei Adam und Eva los. Über die Sünde herrschen bedeutet, zu Christus zu fliehen. Und insofern sind diese Imperative sinnvoll und notwendig, weil ich mich immer wieder aufrufen lasse, weil ich mich immer wieder erinnern lassen will und erinnern lassen muss. Ihr erinnert euch, ich sagte, die Passivität des Geliebtwerdens bedeutet nicht, dass wir inaktiv sind. Im Gegenteil, Ich bin heute ungleich willensstärker, ich bin ungleich leistungsstärker, als ich damals war. Passiv gegenüber Gott, aktiv in meinem Leben. Das heißt also in der Tat, du kannst auch sagen, Christsein ist ein Kampf, gerne. Aber ein Kampf zusammen mit Christus, kein Kampf ohne Christus und an ihm vorbei. Und dann das andere. Es steht in Römer 6 nicht, kämpft so lange, bis ihr gestorben seid, sondern der erste Imperativ im Römerbrief ist, haltet euch dafür. Römer 6, Vers 11, haltet euch dafür. Da meinen wir jetzt wieder, ja, tut so, als ob. Nein, das ist der Terminus technicus für die Buchhaltung. Setze es als eine verbindliche Zahl ein. Rechne damit, wie ein Buchhalter mit einer richtigen Zahl, die er einsetzt. Wir dürfen mit der Tatsache rechnen, dass wir in Christus der Sünde gestorben sind. Und nun die Aufforderung, dann lasst euch auch dazu einladen, dann lasst euch auch dazu ermutigen. Wir kamen heute beim Kaffeetrinken drauf, dass wir sagten, wir müssen es eigentlich immer wieder gegenseitig ermutigend sagen, uns gegenseitig einladen und auffordern, weil wir es brauchen, um neu vergewissert zu sein. Denn mir selber geht es so, das heißt nicht, wenn ich hier vorne stehe und rede, dass ich es nicht vergesse. Mir selber geht es so, dass ich immer wieder erinnert werden muss. Und selbst wenn ich es anderen erkläre, fahre ich nach Hause und sage, jetzt habe ich es wieder verstanden. Weil wir als Menschen immer wieder darauf angewiesen sind, bis wir einmal vor Christus stehen und sehen ihn, wie er ist. Dann brauchen wir keine Erinnerung mehr, dann haben wir ihn ganz pur. Das heißt, Imperative gibt es im Christsein sehr wohl, aber es gibt keine Appelle. Imperativ bedeutet, Gott fordert mich auf, du bist versöhnt, jetzt lass dich versöhnen. Du bist der Sünde gestorben, nun lebe auch danach, beanspruche die Gaben, die ich dir gegeben habe. Und so können wir uns gegenseitig auch in der Predigt ermutigen, in der Seelsorge ermutigen. Du bist von Gott geliebt, jetzt verzweifle nicht. Jetzt lass diese Schuld auch los, jetzt lass diesen Hass auch los. Aber ein Appell wäre, dass wir sagen würden, so viel hat Gott für dich getan, jetzt reiß dich zusammen und mach deinen Teil ohne Gott, das erwartet er von dir. Nicht, das wäre ein Appell. Ein Appell am Grab des Lazarus wäre zynisch. Wenn ich zu einem Toten sage, Lazarus, komm heraus, nicht, dann hätte er allen Grund, beleidigt zu sein. Er ist es nicht mehr, weil er tot ist. Nicht? Aber wenn der lebendige Sohn Gottes, wenn Gott selbst zu einem Toten sagt, steh auf, dann ist das ein Befehl. Aber er muss erst den Willen schaffen, er muss die Ohren wieder in Funktion bringen, er muss das Gehirn wieder hinbringen, er muss den Kreislauf flott machen und dann steht Lazarus auf, persönlich. Nicht? Und es wird immer wieder gesagt, ja, aber ich muss doch glauben. Ja, natürlich. Wäre Lazarus nicht rausgekommen, wäre er nicht lebendig. Aber warum ist er rausgekommen? Weil Gottes Befehl uns ändert. Das Gesetz ist eine Gebrauchsanweisung, die mich alleine lässt. Denn sie beschreibt etwas, was ich nicht habe. Das Evangelium ist eine Aufforderung, eine Einladung, eine Ermächtigung zu dem, was Gott mir mit dem Evangelium zuspricht. Deshalb eignet ihm Gottes Geist und Gottes Kraft.
An einer Stelle noch mal kurz einhaken.
Gerne.
Wir haben heute Mittag ja schon darüber gesprochen, es ist ja immer mal zum Verzweifeln. Es ist ja alles so einfach, Anführungszeichen, und doch so kompliziert. Mhm. Also der Gedankengang noch mal zur Bestätigung, das System dieser Welt läuft ganz anders als der christliche Glaube. Ja, das ist nochmal wichtig, dass man das sich bewusst macht. Warum haben wir so Schwierigkeiten damit? Weil alles um uns herum läuft diesem Prinzip des Evangeliums total konträr. Das sind die tiefen Traktorrillen des Feldweges, den wir schon immer getrampelt sind. Und jetzt gehen wir plötzlich in der Mitte zwischen den beiden Spuren. Was passiert? Wir rutschen von dieser schönen Spur immer wieder in die alte Rille. Kurz Bibelschule, radeln uns wieder hoch, sind wieder drauf. Aber es lohnt sich, denn sonst kommt aus dem Evangelium immer wieder die Perversion, wir landen in der Religion. Und wir merken, das ist es nicht. Und deswegen brauchen wir diesen mühsamen Weg, der wichtig ist, dass wirklich Evangelium bleibt. Und genau auch so ein Nachmittag wie heute, dass wir da, ja, richtig, klar, darum geht's eigentlich. Denn sonst müssen wir eigentlich sagen, was ist sonst der Riesenunterschied zwischen Religionen unterschiedlicher Couleur und halt der christlichen angeschmierten Religion. Evangelium läuft total anders. Ja. Also deswegen, mir ist wichtig, dass ihr nicht sagt, jetzt habe ich es jetzt begriffen genau, aber in einem Vierteljahr bin ich wieder genau da, wo ich war. Das ist normal, weil ich immer unter diesem Gegeneinfluss stehe, der um mich herum alles anders laufen lässt als das eine. Das Evangelium ist das Einzige, was so funktioniert. Alles andere läuft nach anderen Prinzipien. Das heißt, die Majorität läuft anders herum und plötzlich ist die Minorität traumhaft schön und darauf muss man setzen. Ja. Fragen, was ist euch wichtig zu dem Thema? Da ist eine Meldung, sorry, bitte.
Ja, da liegt die Gefahr darin und deshalb kommt auch das Missverständnis, dass wir immer alle Texte einbügeln, anstatt ihr Profil zu nehmen. Bei Jesus geht es um den Weg des Kreuzes. Und der Weg des Kreuzes bedeutet, dass ich selber leide. Das heißt, ich selber bin bereit, für Gott und aus Liebe zu Gott sogar mein eigenes Leben als Märtyrer im Grenzfall einzusetzen. Jesus selber war niemand, der sich gehasst hat. Jesus hatte keine Minderwertigkeitsgefühle. Jesus musste sich auch selbst nicht bekämpfen, denn er lebte ganz in der Liebe Gottes. Er hat sich insofern verleugnet, als er sein eigenes Leben zurückstellte, hinter den Interessen für die anderen zu leben. Das also, was in den Synoptikern steht, also Matthäus, Markus und Lukas und der Selbstverleugnung, hat nichts mit der Bekämpfung, dem Absterben gegenüber dem eigenen Ich zu tun, sondern das Kreuz auf sich nehmen, wie es wörtlich heißt, bedeutet, diesen Weg hinter Christus herzugehen. Und das hat Paulus ja getan. Er selbst ist als Märtyrer gestorben. Unser Problem ist immer, dass wir dann Lukas 9, 23 und die anderen Stellen reinlesen in Römer 6 und dann verwechseln, worum es geht. Nicht? In Römer 6 geht es um das Absterben gegenüber der Sünde. In den Evangelien geht es darum, dass wir bereit sein sollen, aus Liebe zu Christus ihm nachzufolgen bis ans Kreuz. Und das ist natürlich eine Form von Selbstverleugnung, weil ich mein eigenes Leben da geringer setze als das Leben der anderen, in diesem Fall als Christus und die anderen Menschen. Nicht? Aber wir müssen nur Jesus anschauen. Ist euer Bild von Jesus Christus, dass ein verkniffener Frommer war, der unter Depressionen litt, zwischen Fresssucht und Magersucht hin und her wankte, der die ganze Zeit kompensieren musste, der Leute nicht angucken konnte? Nein, die Evangelien strotzen von einem Menschen, der Menschen nur begegnen musste und hat sie angezogen in seiner Liebe und Gnade. Die Souveränität, mit der er Menschen begegnete, ohne sich dauernd abgrenzen zu müssen. Nicht, das alles spricht von einem enormen Selbstbewusstsein. Und dennoch hat er sich verleugnet, nicht wie es auch der Hebräerbrief sagt, indem er sein eigenes Leben geringer schätzte als das Leben derer, für der es eingesetzt hat. Selbstverleugnung in diesem Sinne, ja. Und das ist das Faszinierende, nicht, dass gerade da, wo einer Ich Stärke gewinnt, nämlich Ich in Christus, dass der auch bereit ist, sich selbst aufzugeben, zurückzustellen und so weiter. Aber dann berühren wir schon das Thema von heute Abend, weil wir da noch weitermachen wollen, auch in Hinsicht auf die zwischenmenschliche Beziehung dann. Nicht? Also ganz klar, Selbstverleugnung als Terminus kommt vor, als Begriff kommt vor, bezieht sich dabei aufs Martyrium. Nicht? Das sind Stellen, die die Martyriumsbereitschaft betreffen. Und da natürlich, ein Märtyrer verleugnet sich selbst, weil er sein eigenes Leben geringer schätzt als seine Überzeugung und seinen Gott, für den er das tut. Insofern. Nicht, aber Jesus ist in allen Evangelien, egal ob Johannes oder die Synoptiker, er ist niemand, der gegen sich selbst gelebt hat. Der hat auch keine Minderwertigkeitsgefühle. Der war auch nicht durchsetzungsschwach. Nicht? Also die Austreibung aus dem Tempel bringt mich ja eher in Verlegenheit als Prediger. Der konnte auch konfrontieren, nicht, was meine Stärke nicht ist. Ich baue viel lieber Brücken, nicht? Da finde ich immer toll, wenn ich moderieren kann. Nicht? Aber wenn er Pharisäer sah, die auf Kosten von Sündern sich stark aufführten und dann Minoritäten und kleine Leute fertig gemacht hat, konnte er auch konfrontieren. Also die Ich-Stärke von Jesus musste er erstmal haben. Nicht lammfromm sein zu können, wenn jemand bedürftig ist, knallhart sein zu können, wenn jemand auf Kosten anderer sich profiliert. Nicht, also insofern müssen wir dann doch die Evangelien wieder lesen, um von Jesus zu lernen. Nicht in dem Sinne, ich muss von mir aus ihn imitieren, sondern wie sieht das denn aus, wenn Gott in einem Menschen lebt? Nicht, das kann man in der Tat bei Jesus ablesen. Er hatte kein kleines Ich. Ein größeres als er kann man gar nicht haben, denn sein Ich war gestärkt von der Liebe seines Vaters.
Johannes.
Ja, Johannes 3, Vers 30, bezogen, sehr schön, dass die Stelle auch kommt, weil wir die ja auch so drin haben. Nicht? Das heißt, die Vorstellung ist, nur in dem Maße, wie ich kleiner werde in meinem Leben, kann Christus wachsen. Das Dumme ist nur, dass das Johannes der Täufer gesagt hat und dass es heilsgeschichtlich gemeint ist. Und zwar hat Johannes der Täufer von Jesus als dem Licht der Welt gesprochen. Das Licht der Welt, wir haben das so im Ohr, dass wir gar nichts dabei denken, ist die Sonne. Nicht? Also für die Antike ist das Licht der Welt die Sonne. Und Johannes der Täufer hat sich selbst nicht als die Sonne verstanden. Er ist nicht der Messias, er ist nicht Elia. All das, was Jesus selbst ihm sogar zusprach, er ist der wiedergekommene Elia, hat er selbst abgelehnt. Kein Amt, keine Würde hat er auf sich gelten lassen, sondern hat gesagt, ich bin nur der Bote, ich bin nur Zeuge für ihn als das Licht. Ihm wird dann von Jesus selbst an anderer Stelle gesagt, dass er durchaus eine Leuchte war. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes, was sich bei uns noch im heutigen Kirchenjahr widerspiegelt, was aber die meisten nicht mehr wissen. Nach der Vorgeschichte des Lukas ist Johannes wie weit in seiner Geburt von Jesus weg? 6 Monate, ganz genau. Nicht? Elisabeth ist 6 Monate schon schwanger, als Maria nach der Ansage dann dorthin kommt. Wann feiern wir den Geburtstag des kleinen Lichtes, das nur reflektiert und heilsgeschichtlich die Vorläuferrolle hat, Johannes des Täufers als des Mondes, der reflektiert. 24. Juni. Und wann feiern wir den Geburtstag der Sonne? Am 24. Dezember. Das heißt, noch unser heutiges Kirchenjahr macht sich fest an diesem Selbstzeugnis Johannes des Täufers, dass er sagt, ich trete als Prophet zurück hinter diesem Christus. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das Johannesevangelium, lest nochmal das erste Kapitel, ist faszinierend in dieser Widersprüchlichkeit. Johannes der Täufer sagt, all das bin ich nicht, was ihr erwartet. Ich bin nicht der Messias, nicht der Christus, nicht der Prophet, nicht der Elia. Ja, was bist du denn dann? Ich bin nichts als eine Stimme. Nicht? Er sagt also noch nicht mehr, ich bin der Redner, sondern ich bin nur die Stimme. Er nimmt sich so sehr zurück. Und Johannes der Täufer ist der, der nach Johannes und Lukas praktisch wie der Dual, wie das Diptychon zu Jesus erscheint. Seine Geburt wird parallel erzählt zu der Geburt Jesu. Und bei Johannes kommt er im Prolog vor. Der Prolog redet von dem ewigen Logos, von dem ewigen Wort Gottes. Und Johannes der Täufer kommt darin vor. Das ist faszinierend. Menschen, die nicht sein wollen, als Christus zu reflektieren, die bekommen eine Würde, dass sie in Ewigkeit Bedeutung haben. Vorhin fragte jemand, was ist denn eigentlich Gold, Silber, Edelsteine, 1. Korinther 3? Was wird sich denn als solches am jüngsten Tag erweisen? Nun, wir können es schon ablesen. Ablesen bei Johannes dem Täufer. Ablesen bei der Frau Markus 14, der Maria, die ihn gesalbt hat. Man wird das erzählen, was sie getan hat, solange überhaupt Evangelium verkündigt wird, bis zum jüngsten Tag. Was haben die beiden getan? Sie haben reflektiert. Empfangen und reflektiert. Und das ist diese Faszination. Du willst bedeutsam sein. Gut, dann hör auf damit. Du willst etwas Herausragendes sein. Okay, dann höre auf damit. Dann wirst du es. Lass los und du wirst es bekommen. Lass Christus deine Mitte sein und dann stehst du im Zentrum. Du wirst in deinem Leben niemals so viel erreichen, wie wenn du nichts sein willst als Reflexion des Lichtes. Der Täufer hat keinen Titel auf sich bezogen. Und er ist der Einzige, der neben Christus positiv im Johannesprolog erwähnt wird. Er ist der Einzige, der mit seiner Geburt parallelisiert wird in der Geburtsgeschichte zu Jesus. Das ist wahre Demut. Nicht, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Widersprecht mir doch. Nicht? Ja. 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 Ja, sehr schön und ganz lieben Dank, dass Sie das thematisieren. Wir sind jetzt aus Zeitknappheit bei Galater 2,20 geblieben. Hätten wir mehr Zeit und je nachdem, wie wir es verteilen, können wir heute Abend noch drauf kommen. Aber ich streife es jetzt auf jeden Fall. Die Frage ist, wie konkretisiert sich das denn, dass Christus in mir lebt? Wie konkretisiert sich das, dass Gott in mir lebt, dass er sich reflektiert? Und das können wir sehr schön lesen in Galater 5, 16 bis 25. Weil dort nämlich gesagt wird, dass in Gestalt des Geistes er uns befähigt. Man kann sagen, dass überall im Neuen Testament der Heilige Geist die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes im Menschen ist. Der Heilige Geist ist die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes im Menschen. Christus ist nicht mehr in Gestalt Jesu von Nazareth als Mensch unter uns. Das ist er schon nicht mehr seit der Himmelfahrt. Und dennoch ist er mitten unter uns und in uns, in Gestalt nämlich seines Heiligen Geistes. Paulus unterscheidet nicht in Römer 8 zwischen dem Geist des Vaters und dem Geist Christi, sondern er kann in Sätzen kurz hintereinander sagen, der Geist des Vaters und der Geist Christi. Deshalb, weil Vater und Sohn in uns wohnen. Sie haben angespielt auf Johannes 14 bis 16, die Abschiedsreden Jesu. Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich schicke euch den Tröster, den Beistand, den Anwalt. Das heißt, er verabschiedet sich von seiner Gemeinde so quasi wie eine Mutter, die sich von ihren Kindern verabschieden muss und sagt, nein, ich verlasse euch nicht, ein anderer Tröster kommt. Jetzt könnten Jünger enttäuscht sagen, ach schade, wir waren eigentlich mit dir zufrieden, warum kommt ein anderer? Nein, der Satz geht weiter, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Im Heiligen Geist ist Christus selbst gegenwärtig. Das heißt, in der Trinität, in der Dreieinigkeit gibt es keinen Konkurrenzkampf. Das ist nach allem, was wir gesagt haben, doch noch nicht verwunderlich, denn in der vollkommenen Liebe gibt es keine Konkurrenz. Der Geist thematisiert sich nicht gerne selber, weil er genau das ist, was wir vorhin beschrieben haben. Er verherrlicht den Vater, er verherrlicht den Sohn. Wir aber sollen natürlich Vater, Sohn und Heiligen Geist verherrlichen, denn Gott ist dreieinig. Wir müssen uns nicht den Kopf zerbrechen, wie wir das logisch hinkriegen. Da ist wieder dasselbe wie mit einem Ackerweg. Man kann Dreieinigkeit nicht denken. Man mogelt immer. Entweder man denkt, Vater, Sohn, Heiliger Geist ist einer und er hat nur drei Gesichter oder drei heilsgeschichtliche Stufen. Also Israel war der Vater, dann Jesus hat gewirkt, jetzt ist Heiliger Geist, ein Gott in drei Gesichtern. Das können wir menschlich denken. Oder wir denken drei Götter. Aber das stimmt auch nicht richtig. Es sind nicht drei menschliche Personen, weil es ein Gott ist. Dreieinigkeit, das überfordert unsere Fantasie. Am jüngsten Tag können wir es, jetzt können wir es noch nicht. Und es ist deshalb auch für mich nicht ein Problem jetzt, zu wem wir beten. Also ob jemand sagt, ich kann eigentlich nur zu Jesus beten, da traue ich mich zum Vater nicht. Das ist zwar nicht begründet, aber es ist jetzt auch nicht tragisch. Nicht, wenn wir zu Christus beten, sind wir immer richtig, weil er ja im Zentrum der Trinität steht. Wenn jemand zum Vater betet, ist es selbstverständlich von Israel das geläufig. Im Neuen Testament hat man aber zu Christus gebetet. Die Anrufung des Heiligen Geistes ist auch nicht unmöglich und durchaus möglich. Also es ist nicht eine Irrlehre oder sowas, auch wenn sie im Neuen Testament nicht so verbreitet ist. Das Anrufen Christi aber ist verbreitet, schon im Neuen Testament. Man muss betonen, weil das manche bezweifeln, nicht? Aber Vater und Sohn werden im Gebet angerufen. Aber auch die Anrufung des Geistes ist nicht illegitim, weil es ja Gott Vater im Geist ist und Gott Sohn im Geist, die wir anrufen. Vielen Dank für die ergänzende Frage, weil das ganz notwendig ist. Wir leben jetzt in der Zeit des Geistes, in Gestalt des Geistes ist er in uns. Nur wichtig ist, der Heilige Geist ist keine Materie und er ist nicht irgendein Mirakel, sondern es ist niemand anders als der Vater und der Sohn selbst in uns, die im Heiligen Geist in uns wohnen. Dankeschön.
Ja, bitte.
Ja. Ja, wir waren vorhin auch nochmal bei Jakobus gewesen, nicht? Es gibt im Neuen Testament, jetzt außerhalb von Paulus, durchaus Formulierungen, bei denen wir zunächst einmal irritiert sind und sagen, ja, überwinden schon, in dem Sinne, wie wir es jetzt erklärt haben, ganz klar, weil so ja nur Gold, Silber, Edelsteine, die Frucht des Geistes in uns entsteht. Aber klingt das nicht so, als wäre das Ergebnis noch offen? Nicht? Und es wäre noch unklar, ob wir nicht am Schluss dann doch von Christus verworfen würden, dass er sagt, es reicht nicht. Auch wenn man Matthäus liest, hat man manchmal den Eindruck. Das liegt daran, dass im Neuen Testament nicht alle dasselbe sagen und nicht alle genauso viel Vorhänge öffnen. Das heißt, wenn man Matthäus liest oder Jakobus liest, kommen wir nur bis zu dem Vorhang des Gerichtes. Das heißt, bei Matthäus und Jakobus ist ganz klar, wenn wir am jüngsten Tag vor Christus stehen und es kommt raus, dass wir so viel geschenkt bekamen und haben nichts von dem ausgepackt, dass er immer da war und wir haben ihn nie beansprucht, dann ist das Ergebnis deprimierend. Das finden wir auch in Römer 2. Da sagt Paulus, wir alle als Menschen werden nach unserem gelebten Leben beurteilt werden. Auch Paulus sagt das. Und in der Tat ist es so, Gott zu begegnen bedeutet immer, die Wahrheit über das eigene Leben zu sehen. Wie Jesaja, ich sehe seine Herrlichkeit und erschrecke, ich bin ein sündiger Mensch. Wie Petrus beim Fischzug in Lukas 5. Nicht, gehe weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er hat Christus als Gottes Sohn gesehen, nicht als den besseren Fischer. Ja, dann sagt man sowas nicht gegen Konkurrenten. Nicht? Das heißt, Gottes Erkenntnis bedeutet immer Konfrontation, Wahrheit. Jetzt ist nur die Frage, was kommt hinter dem Vorhang? Das heißt, in Matthäus bei den Gerichtsgleichnissen ist nur die Stunde der Wahrheit im Blick. Was dann aber passiert, wenn wir entlarvt sind, auch als Christen, das sagt Matthäus nicht mehr. Das ist das, was Johannes, das ist das, was Lukas, das ist das, was Paulus an Offenbarung haben. Und dass wir verschiedene Tiefendimensionen der Offenbarung haben, haben wir gerade bei der Israel-Frage heute Morgen zum Stichwort Allversöhnung gesagt. Das, was in Römer 9 bis 11 steht, dass alle Israeliten aufgrund der Treue Gottes wegen des Abrahamssegen am Schluss von Christus selbst bekehrt werden, weiß keine Schrift des Neuen Testamentes, nur der Römerbrief. Das heißt, heute Morgen habe ich ja extra diesen Brunnen uns bewusst gemacht. Wir dürfen die Vielstimmigkeit des Neuen Testamentes nicht nur als Verlegenheit sehen. So bin ich groß geworden. In unserem CVM-Bibelkreis haben wir die Evangelien immer im Abstand von 2 Jahren gelesen. Warum? Damit wir uns nicht mehr an die Abweichungen erinnern. Nicht, da muss man sich.
Das habe ich auch noch nie gehört.
Saß der Blinde jetzt vor Jericho, hinter Jericho war es einer, waren es 2, hat er einen Namen, hat er keinen Namen gehabt. Man muss nur lange genug Pause lassen, dann merkt es keiner. Das sind nur aber Details, die eigentlich keine Rolle spielen. Das irritiert nur Studenten im Proseminar. Mir geht es ja um das Theologische. Nicht? Dass wir kapieren, dass Gott nicht allen in der Bibel dieselbe Erkenntnis geschenkt hat, sondern jeder das geschrieben hat, was Gott ihm offenbart hat. Noch deutlicher, im Alten Testament gibt es Stellen, da wissen die Menschen gar nicht, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, weil sie es noch nicht offenbart bekommen haben. Das heißt aber nicht, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Die wussten es noch nicht. Nicht? Das heißt also, dass wir im Zeugnis der Bibel, auch des Neuen Testamentes, diese Vielstimmigkeit haben. Und dass den Vorhang, der Gott von Gott, dem Paulus als Mysterium, als Geheimnis geöffnet wurde, Römer 9 bis 11, wurde keinem neutestamentlichen Verfasser außer ihm geöffnet. Es gibt keine Hoffnung für Israel außer der Bekehrung zu Christus, außer der Zugehörigkeit zur Gemeinde, im ganzen Neuen Testament. Alle fürchten, Israel könnte ewig verloren sein, sofern sie sich nicht zu Lebzeiten bekehren. Gott hat es nur Paulus offenbart in Römer 9 bis 11. Und das wird dort als Geheimnis gesagt. Das muss uns also etwas entlasten, nicht, wenn wir den Eindruck haben, aber wir haben doch nicht überall die gleiche Tiefendimension der Liebe Gottes. Nicht? Das muss uns entlasten, dass wir da deutlich sagen, was wird hier betont, was wird gesagt. Bei Matthäus ist es sehr schön, nämlich er hat einen Hoffnungsschimmer. An einer Stelle tut er den Vorhang auf. Eigentlich müsste man sagen, wer den Menschensohn verleugnet vor den Menschen, der wird am jüngsten Tag auch verleugnet vom Menschensohn. Nicht? So hat es ja Jesus selbst gesagt, das wäre eigentlich konsequent. Nicht? So wie ihr euch mir gegenüber verhaltet, kann ich mich mit gutem Recht am jüngsten Tag euch gegenüber verhalten. Könnte ich. Wie ist es aber dann mit Petrus? Er verleugnet Christus. Und was ist mit ihm? Ist er verworfen? Nein. Zu den Frauen wird gesagt, geht hin zu meinen Feinden. Verleugnern, Versagern. Na, ein bisschen Widerspruch darf hier schon kommen. Geht hin zu meinen Brüdern. Nicht die Auferstehungserscheinung ist viel mehr als nur die Bestätigung, ich bin nicht tot, ich lebe. Die Jünger werden, obwohl sie das ewige Reich verspielt haben, neu angenommen. Neu eingesetzt bei Johannes. Gehe hin und weide meine Schafe. Eine neue Einsetzung, obwohl er sein Heil verspielt hatte. Nicht? Ihr merkt also, wir haben verschiedene Tiefendimensionen. Und selbst bei den Büchern, wo wir den Eindruck haben, da wird ein Vorhang vorher Schluss gemacht. Wir sehen nur das Gericht. Da kann es sein, dass irgendwo dennoch es blitzt, wie an der Person des Petrus oder im Johannesevangelium, dass Petrus plötzlich neu eingesetzt wird. Und Jesus fragt ihn, 3-mal hast du mich lieb. Ich wollte nicht in den Schuhen in den Sandalen von Petrus stecken, nicht? Beim ersten Mal sagt er noch ganz mutig in Johannes 21, natürlich habe ich dich lieb. Hast du mich lieber, als mich die anderen haben? Du willst doch immer herausragend sein. Natürlich nicht. Und beim dritten Mal, und dann wird noch dasselbe Wort für Feuer genommen wie bei der Verleugnung, nicht? Da war ein Feuer angezündet worden, so ein Feuer im Hof. Und dasselbe Wort kommt dann in Johannes 21 vor. Jesus hat dasselbe Feuer nochmal angezündet. Und das dritte Mal fragt er ihn, Petrus, hast du mich lieb? Das ging durch. Und dann sagt Jesus nicht, tja, das war der jüngste Tag. Sie hatten ihre Chance. Sondern er sagt, geh hin und weide meine Schafe. Das, was da zwischen denen lief, das ist den jüngsten Tag hinter sich bringen. Nicht? Der Petrus hatte seinen jüngsten Tag da. Und Jesus hat ihn dennoch neu eingesetzt, zu der Funktion, die er hatte. Also wir haben, das ist meine Aussage, in den biblischen Schriften, wenn man es vom Theater her nimmt mit 10 Vorhängen, nicht, wir haben die Vorhänge verschieden geöffnet. Und der Vorhang von Römer 9 bis 11 ist nur einmal geöffnet im Neuen Testament, nur bei Paulus, nur im Römerbrief. Niemand im Neuen Testament hat sonst solch eine Hoffnung für Israel. Nicht? Dass also Israel am jüngsten Tag zum Glauben kommt, so sie es vorher nicht schon getan haben. Als ein Beispiel. Aber das gilt auch für die Gerichtsgleichnisse. Nicht? Ja, der Schalksknecht ist richtig. Jemand, der 1 Million geschenkt bekommen hat und dann 1 Euro vom anderen abpresst, der hat nicht kapiert, worum es geht. Der verdient es eigentlich, rausgeschmissen zu werden, wo heulen und Zähne knirschen ist. Punkt. Da hört das Gleichnis auf. Nicht? Und ist das Gottes letztes Wort? Zu Petrus war es das nicht. Nicht? Aber insofern die Einladung also, um es abzuschließen, als junger Christ habe ich das Evangelium so von Galater 2,20, das war der Vers, der bei mir meine Reformation erhellte. Nicht? Dieses Christus lebt in mir, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und dann habe ich so viele Stellen gehabt, da kam ich nicht mit klar. Und dann habe ich gesagt, ich muss mir da ein Netzwerk machen und habe mir Zeichen an den Rand gemacht, wo die Stellen stehen, wo von Gottes Liebe die Rede ist. Damit ich sie, wenn ich es brauche, richtig Kette lesen kann. Nicht? Und dann wirklich wieder einen Überblick habe. Und dann wurde ich durch eigene Erfahrung, durch fremde Meinungen, durch dämliche Predigten wieder irritiert. Und dann brauchte ich wieder das Neue Testament. Dass das so verhunzt aussieht, ist nicht meine Schlampigkeit. Es ist mein Angewiesensein aufs Neue Testament. Denn woher wüsste ich es denn so sicher, wie ich es euch sage, wenn ich es hier nicht jeden Tag wieder neu lesen könnte? Aber das heißt, die Ermutigung, nehmt die Bibelstellen, in denen es eindeutig ist. Und von da aus weitet es aus. Inzwischen könnte ich das ganze Neue Testament von vorne bis hinten erklären und lasse mich nicht mehr so schnell aus der Schiene schmeißen. Aber das liegt daran, dass ich 50 Jahre Anfechtung hinter mir habe. Nicht? Nein, das ist übertrieben. 40, ich will mich nicht älter machen, als ich ohnehin schon aussehe.
Ja. Danke für die Erklärung, auch mit den tiefen Dimensionen. Wichtig ist nochmal meiner Meinung nach zu sehen, dass auch die vorderen Vorhänge ihre Berechtigung haben. Also man könnte jetzt sagen, meine Güte, macht die ganzen Vorhänge weg, wir brauchen nur diesen einen letzten Vorhang. Die ersten Vorhänge haben ihre Berechtigung. Ich muss auch einmal den Schalksknecht sehen. Ja? Ich muss Petrus in der Verleugnung sehen, sonst kann ich ihn nicht in Johannes 21 sehen. Das heißt, dieses Vorher-Zumachen, das Gott macht, ist nicht nur, hat es weiter gereicht, sondern das war wesentlich und ist wesentlich für uns auf dem Weg genau auch solche Zustände, solche Vorhänge zu sehen und eben an dem Moment nicht zu sagen, husch, 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 schnell weiter, sondern jetzt kommt der Vorhang, der muss zum Beispiel mal wehtun, Scheißknecht oder Verleugnung des Petrus, und dann gibt es andere Vorhänge. Und das heißt, die haben ihre Berechtigung in der Offenbarungsgeschichte und sind nicht nur zu überfliegende Vorstufen. Das wäre der Fehlschluss. Ja, also ich brauche auch diese anderen Vorhangstufen für meine geistliche Prägung. Gibt es Fragen von euch für das Thema? Ich habe einfach diese Fragerunde, die hat uns jetzt nochmal richtig gut weitergebracht. Bitte schön.
In Vers 20 geht es ja weiter.
Wo bist du denn? In welchem Buch?
2. Vers 20.
Okay, gut.
Ja, das ist ganz modern. Der einzige Haken ist, also zunächst mal ist von 2,16 her deutlich, dass hier davon die Rede ist, dass man an Christus Jesus glaubt. Das ist heute wichtig, weil bei der New Perspective und anderen Modetheologien, die wir gerade haben, gesagt wird, an Christus glaubt man nicht, weil er Mensch ist und nicht Gott. Nicht? Also zunächst einmal im Neuen Testament wird an Christus geglaubt. Dann aber das andere. Es ist ja in der Tat so, dass das Gottesverhältnis Christi, gerade wenn wir das Johannesevangelium nehmen, nicht, für uns überhaupt der Inbegriff dessen ist, was Ebenbildlichkeit ist. Der einzige Punkt ist, dass das Neue Testament nicht vom Glauben Christi spricht, weil der Glauben von Menschen ausgesagt wird. Also im Griechischen kann wohl das Substantiv Pistis auch für Gott und Christus gebraucht werden, deshalb aber, weil im Griechischen das auch Treue bedeuten kann. Aber dann, wenn von Glauben die Rede ist, wenn wir es als Glaube übersetzen, wird nicht von Jesus gesprochen, dass er geglaubt hat. Nicht? Also es ist ein gewisser Respekt davor, dass er Sohn Gottes ist. Von der Sache her ist das aber vollkommen richtig. Denn ja, nicht die Treue, die Christus selber hat, sein Vertrauen, das er zum Vater hat. Es ist also nur ein Respekt vor dem Begriff des Glaubens, dass man sagt, der Gottessohn ist nicht wie ein Mensch, dass er glaubt. Nicht? Aber das, was er dem Vater gegenüber tut, das kann man mit all den anderen Umschreibungen. Er macht sich fest im Vater. Er versteht sich ganz vom Vater her. Nicht? Insofern, von der Sache her ist das ganz berechtigt. Nicht? Man kann von Christus lernen, wie man glaubt. Es wird eben nur der Glaubensbegriff nicht für Jesus verwendet im Neuen Testament, weil Glauben etwas ist, was Menschen tun. Nicht? Und da der Gottessohn da ist. Von der Sache her aber vollkommen. Nicht? Und Johannes Evangelium ist wunderschön. Dieses Vertrauen, das er zum Vater hat, wie er sich im Vater und seinem Wort festmacht, von ihm her versteht, das ist genau so, sollen wir glauben. Ja. Insofern würde ich hier also sagen, der Glaube an Christus. Aber von der Sache her ist es vollkommen richtig. Ich kann von ihm lernen. Und so sagt 2. Korinther 3 und 4, er ist das Ebenbild Gottes, so sollen wir das Ebenbild werden. Nicht? Wir widerspiegeln das, was wir im Angesicht Jesu Christi sehen, sodass das Licht des Vaters im Gesicht Christi reflektiert wird, das Licht des Vaters im Angesicht Jesu Christi in unserem Angesicht reflektiert wird. Und die Welt sieht, indem sie unser Angesicht sieht, Christus sieht den Vater. Nicht? Das ist genau, da haben wir genau diese Reflexion.
Wobei, wenn ich dein theologisches Denken richtig einschätze, ist das nur eine Teilantwort. Ne? Also so wie ich dich zumindest kenne. Denn wenn ich mir für dich mal denken darf, dann laut, oh, stimmt, denkt der Mann nicht nur, ich kann von der Treue des Christus her meine Treue, meinen Glauben verstehen, sondern der Gedanke geht noch eins weiter, es glaubt der Christus in mir. Das heißt, die Spur wäre noch eins weiter. Ah, er nickt, okay. Also, wäre noch eins weiter. Es geht nicht nur um Treue, die ich vorbildlich habe, sondern umgekehrt sogar, der Glaube ist etwas, was auch außerhalb mir liegt. Ja, das ist noch eine Stufe mehr.
Ja, da bin ich sofort d'accord. Und zwar bei der alten Frage, wer ist Subjekt des Glaubens? Genau. Das beschäftigt die Frommen, das ist eine Theologie. Wir haben gestern ein Seminar gehabt, wo wir dieselbe Frage waren. Da kommt die Standardantwort immer, Subjekt des Glaubens ist der Mensch. Ja. Gott liebt den Menschen, das, was der Mensch tun muss, ist das Glauben. Ist Glauben. Das aber ist eine Verkürzung, denn der Mensch kann nicht glauben. Nicht? Es ist Gottes Geist, der in ihm glaubt. Das heißt, wir können ja nicht mal beten ohne ihn. Und insofern ist das Subjekt unseres Glaubens, das ist ja genau die Aussage von Galater 2,20, weil Christus in mir lebt, kann ich überhaupt nur glauben. Nicht? Also insofern glaubt Christus in mir, ja. Nicht auf den Irdischen bezogen, sondern auf den Auferstandenen.
Okay, bitteschön. Ja. Danke. Ich kenne dich doch.
Das war jetzt, ich denke, also bist du.
Ich hoffe nicht. Okay, zum Teil. Ja, weitere Dinge, die uns wichtig sind? Ja. Habe ich das verpasst? Nee, ne? War. Ja, also gerade diese Runde, die war sehr, sehr wichtig, finde ich. Denn ich habe so einen Eindruck, dass heute Nachmittag so ein bisschen durch die Herzen hindurchgeht, ist das nicht alles zu soft, was hier ankommt? Ja, nach dem Motto, das wäre ja viel zu schön, um wahr zu sein. Da gibt es noch richtig Stellen. Das, was wir da verstehen könnten, macht nicht soft im Sinn von Weichspülen, sondern wenn wir das verstanden haben, das gibt genau diese paulinische Dynamik. Ja, wer das begriffen hat, der gibt Gas. Weil jetzt freigesetzt ist, Gas zu geben. Von daher macht das nicht laissez-faire, sondern gibt genau das Profil. Und ich habe mir das gerade diese letzte Runde des Gesprächs und sagst du mal klar gemacht hat. Da ist ein Potenzial, das Gott uns da schenken kann, raus aus dem Religionsrille, rauf auf das Evangelium. Das setzt unglaubliche Kraft frei. Ja, geliebte Menschen, die haben Power. Es ist entspannt, natürlich, aber im Entspannen liegt gerade das Halleluja, jetzt kann ich losgehen. Ja. Ganz genau.